Heute schauen wir auf Nachhaltigkeit durch die Linse einer Kamera, blicken dabei aber deutlich über den Tellerrand hinaus. Mein Gast erzählt Geschichten über Menschen, die oft übersehen werden, über Dörfer, die ihr Wasser selbst in die Hand nehmen, über Krisenregionen, in denen Gesundheit und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit sind und über Kinder, die um Teilhabe und Rechte kämpfen. Seine Exkursionen zeigen seine Heimat Osttirol menschlich, zurückhaltend, naturverbunden und dann wieder im Kontrast zur High-End-Technik für die ganze Welt. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Dafür reist er in gefährliche Krisen- und Kriegsregionen und taucht ab in die Tiefen des Ozeane. Auch das Eis der Arktis kann ihn nicht abhalten. Er möchte mit seinen Bildern bewegen, er hat mit seinen Dokumentationen verändert. Mein heutiger Gast bei 5 nach 12 ist der Filmemacher und Visionär Alexander Vittorio Papschmusica, oder viel besser und für mich einfacher, Alex De Vito. Wir sprechen darüber, wie Film helfen kann, vom Problem zur Lösung zu kommen. Wir sind jetzt zwar in einem Podcast, aber ich bin mir ziemlich sicher, Alex wird uns einige Bilder in die Köpfe zaubern. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, lieber Alex De Vito. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir werden heute über ein kleines Fenster von dir sprechen. Drei Blöcke haben wir uns rausgesucht, Thema Wassergemeinschaft, Dreharbeit in Krisenregionen, da wird es, glaube ich, sehr heftig, und Kinderrechte und Zukunft. Aber lass uns erstmal zu dir kommen, lieber Alex. Gab es in deiner Kindheit Momente, wo du gesagt hast, meine Karriere wird die Kamera sein, mein Werkzeug, um die Welt eine bessere zu machen oder zu überzeugen?
Ja, dann gab es tatsächlich, weil meine Verwandtschaft hatte das größte Kino Österreichs oder eines der größten Kinos in einer Kleinstadt namens Lierns in Osttirol, mitten in der Bergwelt. Und im Alter von 3 Jahren hat mein Papa, der hat eigentlich beruflich ganz was anderes gemacht, zum Beispiel einen Elbtunnel gebaut hier in Hamburg. Oh. Und er hat hobbymäßig Filme vorgeführt. Und im Alter von 3 Jahren bin ich das erste Mal mit. Ich durfte allerdings nie mittwochs mit. Das habe ich erst später erfahren, warum. Da liefen so andere Filme. Und so Erwachsenenfilme hieß es dann. Ja.
Und da wurde das Geld verdient.
Und da, genau im Vorführraum, waren halt so riesen Kinoprojektoren, die ich jetzt nach 31 Jahren mein eigen nennen darf übrigens, die Originalen. Und da hat der Papa gesagt, jetzt läuft dann die Werbung, bevor der Film losgeht. Und damals war es so, dass die Werbung viel zu teuer war für die Lienzer Betriebe. Also 35 mm war jetzt nicht günstig zum Produzieren und Belichten. Dann lief dann Tonband und es wurde eine Glasplatte produziert oder selbst mit Hand gemahlen mit dem Logo. Und dann lief da zum Beispiel ein Band, Herrn Mohn-Moser hat neue Krawatten in der Messinggasse. Ja. Und der Papa hat gesagt, hier ist das Dia und das schiebst jetzt da in die Maschine rein, wenn ich sage jetzt, ja. Und das war dann an, Herrn Mohn-Moser hat neue Krawatten in der Messinggasse und der hat gesagt, jetzt, und ich schieb das rein und habe durch das kleine Fenster auf die Riesenleinwand da geschaut. Jetzt musst du dir vorstellen, ja, als Kind schaut es ja, ist ja alles noch bombastisch an, ne? Ja. Riesenmaschinen, 400 Kilo schwer. Und dann schaust du auf die Riesenleinwand vor dir, über 1000 Menschen, die den Film schauen. Und das war so ein Flash für mich, wo ich mir gedacht habe, war ich kleiner Bimpf, der da gerade mit 3 Jahren am Stuhl steht, dass ich überhaupt rausschauen kann, kann da draußen auf der Leinwand sowas bewirken. Und das war so ein Flash, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist echt eine Waffe, die kann man jetzt fürs Gute verwenden.
Mhm. Mhm. Vom Dia auf den großen Kinoprojektor. Was war das größte Kino, wo sozusagen dann im späteren Berufsleben, wo hast du richtig die Massen bewegt?
Boah, das ist auf die Frage, boah, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber es waren halt schon, das Metropol in Wien kennt man, auch über 1000 Sitzplätze. Dann in Berlin auch Filme vorgeführt, in meiner Heimat viel, quer durch. Aber das Lässigste, stimmt, das fällt mir jetzt ein, das war in Isola beim Filmfestival, das wir gewonnen haben, meine Frau und ich. Und das war, da war die Kinoleinwand im Meer drin und die Kinosessel waren im Wasser drin.
Wow, cool.
Dann haben wir das Ding auch noch gewonnen, muss man rausschwimmen auf die Bühne, ist in der Badehose und da haben wir halt den Preis abgeholt. Und das haben wir gedacht, das ist schon richtig cool, ja.
Ich wollte gerade sagen, das sind Erlebnisse, die man nicht vergisst.
Ja, waren etwas feuchte Popcorn, aber das war jetzt eine Nebensache.
Ja. Sehr schön, aber da sind wir beim Wasser, gute Überleitung.
Ja, schau.
Das ist ja perfekt, na sowas. Ja, für viele ist ja zumindest in unserem breiten Graden Wasser ja irgendwie das Selbstverständliche, ne? Irgendwie. Und es gibt aber genug Gemeinschaften in der Welt, die darum kämpfen müssen an der Ecke. Kannst du uns direkt auf einer konkreten Szene mitnehmen, auf dem Dorf, ein Gespräch oder einen Dreh, wo es wirklich das erste Mal das Thema Wasser dir unter die Haut gegangen ist?
Ja, Das war allerdings in Mexiko. Wir haben gerade gedreht für einen Film, Poco a Poco hieß der, über die zapatistische Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas, Mexiko. Mhm. Das sind Bauern, die einfach für einen Kaffeepreis kämpfen. Und die wurden immer weiter weg, zurückgedrückt von der Regierung und so weiter und wurden dort reingedrückt in den Regenwald, wo halt das Land nicht gebraucht wird, bis man drauf gekommen ist, okay, jetzt will er Tourismus dahin. Mittlerweile gibt es da große Autobahnen hin und das wurden dann auch wieder vertrieben. Und im Zuge dessen der Dreharbeiten habe ich dann gesehen, dass eine Bergregion links ist komplett grün, rechts ist total ausgedörrt. Gell? Mhm. Und ich habe die Einheimischen gefragt, was ist da los? Also es macht ja jetzt umwelttechnisch gar keinen Sinn, dass eine Region komplett prosper, also komplett floriert und grün ist. Und daneben dörrte alles aus und die haben gesagt, naja, da hat ein bekannter Getränkehersteller, ne? Hat versucht, diese Wasserquellen zu plombieren. Und dann hat es einen riesen Aufschrei gegeben, weil die sind ja wirklich mit Waffen da, also haben ihr Wasser verteidigt. Und dann ist dieser Hersteller hergegangen und hat unterirdisch von der anderen Bergseite die Wasserquellen unterirdisch angebohrt, damit man es unterirdisch absaugen kann, damit es nicht auffällt, von wo das passiert. Und wenn man da einen Bruder hat, weil der Präsident ist eines Landes, dann kannst du dir vorstellen, was da alles getrieben wird. Und da wurde das erste Mal aufmerksam, hey, Wasser, das ist die Grundlage des Lebens, ja. Wenn du das wegnimmst, dann ist Ende, ja. Der menschliche Körper besteht aus hohem Prozentteil aus Wasser. Und dann wurde ich gefragt von einem Dorf in Kärnten, die das Problem haben, wie es über 60.000 andere Wassergenossenschaften auch, die jetzt ein marodes Wassersystem haben. Sprich, nach 60, 70 Jahren sind die Leitungen durch. Es wurde nie oder selten vorgesorgt, dass man halt Geld auf die Seite legt, dass man eines Tages das mal Ganze neu bauen kann. Und dann ist es meistens so, dass viele nur 5.000 Euro, wenn überhaupt, am Konto haben. Und dann kannst du halt nicht von einem ganzen Dorf die Wasserleitungen logischerweise ändern.
Nicht weit.
Ja. Und Hydranten und generell die Löschwasserversorgung und so weiter. Und die haben dann über einen Trick, was heißt Trick, über eine Überlegung rausgefunden, wenn wir das nachhaltig bauen und clever bauen, dass die, musst du dir vorstellen, früher hat man Druckventile eingebaut, dass die Wasser, dass so Wasserdruck passt, dass er nicht so hoch ist und zu wenig.
Ja.
Wenn man aber am Ende dieses Wassernetzes eine Turbine einbaut, hat man den Vorteil, dass erstens mal Strom produziert wird, zweitens die Leitung konsistent permanent Wasserdurchfluss hat, dadurch wird die Wasserleitung kühler, dadurch steigt die Qualität und jeder bekommt die gleiche Qualität. Und dann haben sie mich gefragt, hey Alex, kannst du da mal schauen, wir hätten gerne so einen 7-Minuten-Film, weil das scheint ganz interessant zu sein, weil das ist so irgendwie ein einfacher Trick, wie man zu mehr Fördergeld bekommen kann. Ja. Dann habe ich gesagt, ihr zieht sofort die Förderung zurück, ich schaue mir das voran, weil dann schauen wir mal die Region an, wie das ausschaut. Und da war ich so fasziniert, wie toll das ist, weil es total überschaubar, du siehst halt die Quellen, also wo die Wasserquellen sind.
Ja.
Dann siehst du die Wasserbehälter und dann das Dorf hat 74 Haushalte. Ja. Und du gehst durch alles eine halbe Stunde vielleicht rum, 20 Minuten vielleicht. Ich sage, hey, das ist ja eigentlich schlauer, wenn wir einen Rundweg des Wassers machen für Exkursionen.
Ja.
Und dann machen wir einen Kinofilm draus, der auch als Schulungsfilm gilt. Und dann bekommst du mehr Förderung. Und das hat innerhalb von 2 Wochen hatten wir die Zusage von über 1 Million an für das gesamte Projekt. Ja. Und das waren halt, vorher waren es 190.000, dann waren es über 1 Million. Und somit konnten die das ganze Wassernetz ausbauen, plus Hydranten neu, plus eine eigene Wasser-App mit KI-Unterstützung selber programmieren. Und das ist echt ein Vorzeigeprojekt geworden, weil eben viele Wassergenossenschaften das Problem haben, dass sie, wenn sie das selber nicht finanzieren können, den Umbau, bekommt die Gemeinde das Wasser. Das Wasser ist ja deswegen nicht weg. Aber der Preis ist dann nicht mehr 34 Cent pro Kubikmeter, sondern 6, 7 Euro, ja, wie wir halt auch zahlen. Plus hast du kein Mitbestimmungsrecht, was mit dem Wasser passiert. Das heißt, das könnte dann überall hin verkauft werden. Ja.
Ja.
Und das betrifft über 60.000 Wassergenossenschaften jetzt allein in Österreich. Du kannst dann hochrechnen, wie viel es in Deutschland ist, weil es steht jeder vor demselben Problem. Ja. Und man kümmert sich nicht drum, bis einer halt mal schreit, hey, stopp, wir geben hier ein Wasserrecht auf. Ja. Das bekommst du nie wieder. Wenn es weg ist, ist es weg. Und die haben den Fehler schon einmal gemacht mit dem Stromrecht des Wassers, das sie auch nicht mehr bekommen. Und ich glaube, dadurch waren die so auf Alarm, dass sie sagen, den Fehler machen sie jetzt nicht auch noch für die nächste Generation. Ja.
Ja.
Und das hat super funktioniert. Ja. Also das ist ein schöner Kinofilm geworden. Die Premiere war direkt dort bei den Wasserquellen, direkt am Berg oben. Und das war schon echt genial. Da gibt es übrigens einen Bauern im Film, der nach den Kühen und nach den Pferden schreit. Nur schreit er im Film auch. Und dann sind die Kühe und die Pferde tatsächlich alle zur Leinwand gerannt. Ja. Weil sie dachten, der Bauer bringt jetzt wieder das Futter. Ja.
Ja. Ich kenne nur den Trailer und den, der ging schon, also der hat mich sehr berührt, muss ich sagen.
Hast du überhaupt was verstanden? Das ist ja tiefstes Kärntnerisch.
Ich muss gestehen, nicht alles. Nicht wirklich alles. Sehr, sehr spannend. Aber ist ja interessant, die Geschichte dazu, die kannte ich bis dato nicht. Hat es denn einen Nachahmer gegeben oder hat das was ausgelöst? Also außer die Förderung, die ja schon mal super ist.
Ja, die Förderung macht es ja nur möglich. Also, ja. Was hat es ausgelöst? Es gibt jetzt den Kärntner Wassertag jährlich, wo momentan 60 unterschiedliche Hersteller von Pipeline-Bauer bis Rohrbauer bis hin zu, frag mich nicht, was da alles gibt, bis zu Schachtabsturzgeräten und alles Mögliche. Wir wollen da jetzt echt eine große Konferenz mehr und mehr aufbauen, dass das Sensibilisierung, Wasser im eigenen Dorf zu behalten, mehr Gewicht bekommt. Ja. Und Exkursionen gehen halt hin, das... Ich glaube, die nächste Generation drauf, weil das System ist ja total simpel. Ich meine, so eine Turbine einbauen, die macht jetzt nicht den großen Strom, weil da kannst du eine Waschmaschine anschließen. Ja. Aber die Nebeneffekte, dass du eben die Ventile sparst wegen Druck und gespült wird und die Kühlung ist und so, hat halt mehr Nebeneffekte und klar kannst du es hochrechnen, weil es ist ein kleines Dorf. Jetzt rechne das mal auf eine Stadt um, wo halt richtig pro Sekunde einiges an hunderten Kubikmetern durchgeht. Gell? Ja.
Ich durfte ja in der Exkursion in Osttirol mit dabei sein und da muss ich sagen, auch diese Bilder, weil da gibt es Parallelen dazu, ne? Wo die Hotelmanager gesprochen haben, wie sie Hotel erweitert haben, wie sie agieren, wie sie Natur einbunden.
Mit dem Schotter aus dem Bach.
Mit dem Schotter aus dem Bach, genau, der einfach sowieso da rumliegt und eigentlich raus muss, also hat man ihn mit verbaut. Also sehr, sehr gut weitergedacht an der Ecke, das finde ich sehr, sehr spannend an der Ecke. Was mir aufgefallen ist, du redest über Nachhaltigkeit, du redest über Zukunft, aber es sind immer Menschen im Mittelpunkt. Ne? Also ich kann mich, es war glaube ich nicht der Bauer, der Herr mit dem Hut. Also ja gut, wir haben jetzt hier keine Kamera und nicht den Film, aber ich kann mich gut erinnern, der hat mich sehr stark angesprochen, der war total authentisch. Wie entscheidest du sowas, wessen Gesicht du denn da zeigst, welche Geschichte du erzählst? Wie läuft sowas? Wie muss man sich das vorstellen als Laie?
Ja, das anhand eines Beispiels, wenn man ein Imagefilm dreht über ein Stahlwerk zum Beispiel. Ich bin jetzt einer, der sehr gerne Häuser baut. Gell? Ja. Also ich habe jetzt keine zwei linken Hände. Ja. Und es sind meistens die leisen Stimmen, die halt einfach arbeiten und einen geilen Job machen. Es gibt halt die, die halt rausschreien. Ja. Und die interessieren mich eher selten. Das Schlimmste ist immer, die sagen, hey, ich habe mich schon vorbereitet. Dann weiß ich, okay, du bist definitiv nicht drin, weil ich brauche keine runtergesprochenen Sätze im Film. Ja. Ich brauche Emotionen, ja. Und da gibt es halt im Stahlwerk zum Beispiel einen, wo die Leute sagen, den brauchst du gar nichts fragen, weil er kann nicht einmal gescheit sprechen, ja. Der schweißt halt, ja. Und jetzt wollte ich aber wirklich selber auch ein Schweißgerät kaufen, weil da kannst du ja auch vom Biss kaufen. Ne? Ich wollte aber, wenn ich was kaufe, kaufe ich mir was Gescheites halt. Ne? Und dann habe ich halt wirklich gefragt, und das ist, glaube ich, was mir auszeichnet, mir interessiert es halt auch wirklich. Ja? Also ich mache auch keine Filme, die mich selber nicht interessieren würden. Ich hätte ja auch gar nicht die Energie dazu. Ja. Kinofilme, da bist du Jahre dran, gell. Das ist jetzt nicht so, ich mache mal schnell, ja. Und das ist schon, da gibt es dein ganzes Leben rein. Ja, und dann habe ich mit dem da gequatscht und der hat irgendwann kapiert, hey, ich interessiere mich wirklich, wie man richtig schweißt, gell, auf was man achten muss, ja, und was man auch falsch machen kann. Und dann hat er gesagt, hey, du musst mal zu mir nach Hause kommen. Ja. Und jetzt kennst du, oder die Zuschauer oder Zuhörer kennen sicher diese Männchen aus Muttern und Nägel zusammengeschweißt. Ach so, ja, genau. Ja. Hey, der ganze Keller voll.
Habe ich auch früher gemacht. Ja,
ja. Echt? Ja, war der ganze Keller voll, gell. Und da siehst du erstmal die Liebe zum Schweißen, was der in der Freizeit schweißt, auch. Ja. Und das ist das, was mich dann so fasziniert. Eben, ich suche die Leute dann oder die Punkte raus, die mich dann auch einladen und mich in ihr Privatleben reinlassen. Ja. Und die sind Schweißer aus Berufung quasi, ja. Und die erzählen ganz andere Geschichten, auch wenn sie jetzt nicht studiert haben und keine grammatikalischen, hochwertigen, hochgestochenen Sätze rausbekommen. Genau das ist ja das, was das ausmacht. Weil am Ende hast du einen Satz oder einen Halbsatz, der unter Tränen abbricht, wo aber alles drin ist. Ja. Mhm. Und das ist das, wonach ich suche. Und das ist auch, wo ich voll die Zeit rein investiere, weil Imagefilm, Kernproduktionen, die drehen da 3-4 Tage maximal. Ich brauche teilweise 3 Wochen, weil ich eben genau diese Geschichten suche. Und das hat viel mit Vertrauensaufbau zu tun. Viel mit die Geschichten suchen, die Mitarbeiter selber nicht kennen, die teilweise Leute selber nicht wissen, dass sie so in der Lage sind, darüber zu sprechen. Ja. Und das zeichnet mich aus, weil ich weiß, da schlummert was. Ich nenne es immer Goldschürfen.
Ja.
Und das bringe ich an die Oberfläche, weil das ist das, was im Kino dann funktioniert. Ja. Mhm. Und wenn du so einen Film machst, ich habe ja meinen Stil und mache es ja deswegen auch anders, dann sage ich immer, hey, am Ende wird es kein Imagefilm, wir machen eine große Präsentation, räumst die ganze Industriehalle frei, bauen wir eine Bühne rein, große Leinwand, die Verwandtschaft muss her, die Freunde, Bekannte, die Kunden, alle. Ja. Und dann ist der Hund, Katz, Maus auch noch teilweise mit und die Familie und Kinder und dann gibt es halt Hufburg und alles mögliche. Und dann wird dieser Film gezeigt, Director's Cut vom Alex natürlich, weil er ist natürlich länger als die 2,5 Minuten. Mit dem Effekt, dass die Leute dann sagen, hey, auch die C-Level sagen, hey, wir wussten gar nicht, welche Mitarbeiter wir da haben. Die Geschichte hören die zum ersten Mal. Gell? Ja. Und dann dreht sich plötzlich die Pyramide um, wo C-Level mitbekommt, hey, wir sind eigentlich ganz unten, wir müssen schauen, dass die bestmöglich arbeiten können. Gell? Ja. Und umgekehrt verstehen die Mitarbeiter, was die eigentlich da bauen. Ja? Dass diese Schweißnaht im Endeffekt ein Riesenkraftwerk irgendwo in Ägypten ist. Ja? Der sieht da auch das erste Mal das Bild, wo da dann was rauskam. Ja? Die wissen ja teilweise nicht, was sie da schweißen, ja? Ja. Und wo das reingebaut wird. Und das ist etwas, wo die Leute dann sagen, boah, das ist ein richtig cooles Unternehmen. Ja? Auch mit meinen Augenzwinkern, dass da viel schief geht auch. Ja? Weil es ist, wo viele Menschen zusammenkommen, fallen auch Späne. Ja? Aber das ist das, was dann funktioniert, dass sich dann Mitarbeiter melden und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass ihr so drauf seid. Ja? Und das hilft dir halt nichts, wenn du einen Hochglanzfilm machst. Ja, die haben auch ihre Berechtigung, aber es nutzt dir nichts, wenn du einen Film präsentierst, wo die Leute dann nach 3 Monaten sagen, naja, so ist es aber nicht, wie das da vorgespielt wird. Und was mich auch auszeichnet, das freut mich immer, wenn die Leute dann sagen, das ist beim Wasserfilm zum Beispiel auch passiert, die haben dann am Ende gesagt, ja, genau so ist es. Mhm. Und das Schlimmste ist ja, wenn die Leute am Ende sagen, naja, genau so ist es aber nicht. Ich wohne auf St. Pauli, ja, und da gibt es genug Filme über Reeperbahn und so, wo die Leute, die dort leben in dem Viertel, genau wissen, ja, da wird wieder was reproduziert aus der alten Zeit, ja, und alles dramatisiert, ja, auf Kosten der Obdachlosen, ja, die da durch den Dreck gezogen werden, billiges Fernsehen, wo ich mir echt sage, hey, das ist Vergewaltigung der Menschen, was ihr da betreibt, ja. Und jeder, der dort wohnt, sagt, ja, das ist jetzt wieder ein typisches Bild, was vor Ort ja gar nicht vorherrscht, ja, das ist so nicht, ja.
Ein guter Punkt, was du ansprichst. Du hast eine hohe Verantwortung, ne?
Wenn man, ja, klar.
Du hast gerade gesagt,
du hast eine Waffe in der Hand.
Oder Monate Film. Ja. Die musst du dann auf 90 Minuten oder vielleicht sogar noch deutlich weniger runterschneiden, wenn du so einen Imagefilm machst. Wie entscheidest du das eigentlich? Und du wirst ja auch noch mit deinen Filmen etwas bewegen oder der Auftraggeber war. Wie geht man damit um?
Ja, ich bin jetzt ja kein typischer Imagefilmer. Also ich mache ja Kinofilme über dokumentarisch, also über gesellschaftliche Themen viel. Vieles ist eine Herzensentscheidung, vieles ist aber auch das Wissen, weil ich damals mit viel Know-how nach Mexiko geflogen bin, haben jetzt meine Frau und ich 2 Jahre da alle möglichen Bücher reingezogen und dann kommst drüben drauf, dass alles, was du an Wissen angereichert hast, in die Tonne werfen kannst, weil es der typische europäische weiße Blick ist. Ja? Ja. Das Erste, was drüben ankommst als Europäer, was habt ihr gebaut, welche Infrastruktur ist da? Und du bist im Regenwald, du siehst nichts. Ja? Und dann kommst du drauf, die haben 64 verschiedene Sprachen und haben damals mittlerweile ist das ja schon 25 Jahre her wahrscheinlich, die Regierung geputscht. Waren auch einige Tote, ja? Für das ich jetzt natürlich nicht stehe, aber es war ein Wahnsinn, dass man 64 unterschiedliche Sprachen sich so synchronisieren kann, dass man einen Aufstand macht und die Regierung putscht. Ja. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Keiner versteht den anderen. Und dann gibt es halt diese, muss man sich wirklich vorstellen, Pferdeboten, die dann die Übersetzer sind, die reiten dann tagelang los in das nächste Gebiet und berichten das, ja, und dann organisieren die sich. Ja. Und da siehst du keine Gebäude, da siehst du nichts, ja, aber die bekommen was auf die Beine, was wir nicht auf den Beine bekommen, ja, nämlich für etwas aufstehen, wo man sagt, hey, das ist nicht okay, was hier abgeht. Gell? Einfach dieses Grundrecht, hier leben zu dürfen. Ja. Und das ist schon, wo ich mir denke, wir schlafen dahin, wo man denkt, was bei uns so passiert, wofür unsere Vorfahren gestorben sind. Ja. Ist ja alles nichts mehr wert. Gell? Und das ist so der Wahnsinn. Und die Verantwortung trage ich halt in mir, weil Film kann halt was aufzeigen. Vieles ist ja nicht Wissen. Ich entscheide viel anhand von viele Themen sind wirklich so, was noch nie gehört, erzähl mal. Ne? Und wenn ich was nicht weiß, gehe ich davon aus, dass es viele nicht wissen. Und das ist die eigene Neugier natürlich. Und wenn ich mir denke, ich weiß nicht, müssen es auch viele wissen. Und das sind ganz oft simple Dinge, ja? Wie zum Beispiel, wenn man jetzt in die Müllproduktion geht oder Produktentwurf, alles, was schwarzen Kunststoff hat, kannst du schwer aussortieren, ja. Kunststoff ist per se nicht schlecht, also ist ein wertvolles Produkt, ja, lässt sich gut recyceln. Aber wenn es schwarz ist, geht es automatisch in den Ofen, weil die Maschine das nicht erkennt. Ja. Jetzt würde man das als Designer oder Produktdesigner wissen, kauf da nichts im Laden, was irgendwie schwarz verpackt ist. Wir kennen das alle, wenn du das Mittagessen holst, ist oben ein transparenter Deckel und unten ist schwarzer Behälter. Ne? Das wandert alles automatisch in den Ofen. Das könnte ja einfach eine andere Farbe haben, dann wird es nicht mehr im Ofen landen, ne? Weil es die Maschine erkennt. Und ich glaube, da gibt es so simple Dinge, produziert einfach solche Sachen nicht, ja. Dann lässt sich das recyceln. Ne? Und das ist einfach Grundwissen. Und das passiert viel in meinen Filmen. Ne?
Und genau das sind so Punkte, wo man sich immer wieder fragt, also das im heutigen Zeitalter, das ist ja ein Knopfdruck, das zu ändern. Ne? Also,
ja, ja, ja. Aber es gibt dieses Greenwashing, das passiert ja auf so vielen Ebenen. Jetzt gibt es ja die neuen Milchverpackungen, die optisch nach Holz aussehen. Ja? Die Maschine erkennt es als Holz oder als Pappe, ja? Als Papier. Ja. Ist aber Tetrapack. Mhm. Dadurch wandert der ganze Haufen, wo Pappe ist, weil es halt da auch reinwandert, wandert auch alles in den Ofen. Also wird alles verbrannt. Gell? Ja. Und das sind einfach, das schaut im Laden natürlich schön aus. Ja. Ich sage immer, der Tirol-Kondom wird da drüber gezogen. Ja. Ja, wirklich. Also wo man sagt, man haut diese, auch, wo das herkommt. Also dieses urige Almhütten, ja, Wiese, Almhütten. Die Realität schaut ganz anders aus. Das wird auf der Verpackung abgedruckt. Die Maschine erkennt es falsch. Und wird nicht mehr recycelt, ja. Und da sind die Produktdesigner gefragt, ja, die Verpackungen designen. Und die wissen es teilweise halt auch nicht, ja. Und deswegen gibt es einige, die halt nachhaltiges Design machen, die eben genau das wissen. Und die Lösung ist echt oft simpel, ja.
Ja. Deswegen einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, übrigens über Dinge zu sprechen, Impulse zu setzen, dann hört das vielleicht jemand zufällig und sagt, wieso machen wir das so nicht? Ja. Oder können wir das nicht ändern, ne, an der Ecke? Jetzt, haben dich ja in deinem Leben so einige Drehs beeindruckt. Einer hat dich auf den Grund der Meere geführt.
Ja, einige.
Oder einige. So, welches Bild hat dich da geprägt?
Ja, ich bastel tatsächlich an was Neuem mit einem Kollegen, der ist Apnoe-Tieftaucher, Weltrekordhalter unter geschlossenem Eis. Wir haben uns getroffen, über LinkedIn kennengelernt. Ja. Ne? So, und bei einer Party da echt in der Küche gequasselt. Er ein Freak, ich ein Freak. Ja, was ist, wenn wir zwei uns zusammen tun? Und weil ich bin auch leidenschaftlicher Tieftaucher, allerdings technischer Tieftaucher und Hochseesegler auch. Ja. Und dann, also der kann minutenlang unter Wasser bleiben. Ja, und der bohrt sich halt im See ein kleines Loch, dass die Hüfte gerade durchpasst und dann geht es halt runter. Ne? Mhm. Und dann hat er behauptet, man kann unter Wasser kein Videosignal schicken. Und er hat gesagt, naja, wenn Echolot geht, muss ja Videosignal auch gehen. Ja. Und dann forscht das Militär, alle forschen da. Und dann haben wir da echt rumgedüftelt. Also, das kannst du ja auch probieren, wenn du jetzt ein iPhone, ist eh wasserdicht, ins Wasserglas reinhältst, ist sofort das Signal weg. Ja. Mhm. Und dann haben wir da rumgedüftelt und haben dann echt unter Wasser hinbekommen, dass wir ein WLAN-Signal aufbauen können. Und dann ging es halt weiter, haben wir Masken entwickelt, dass wir unter Wasser sprechen können und uns hören können. Das funktioniert phänomenal, genial. Und dann haben wir weiter gesponnen, weil ich gesagt habe, es wäre ja eigentlich genial, wenn man dorthin taucht, wo der ganze Müll rumliegt, ja, oder wo generell was rumliegt, weil ich bin jetzt so viel auf der Welt schon getaucht, da brauchst du nur 30 Meter mal woanders hintauchen, wo halt nicht die Touristen tauchen, dann siehst du genau, wo der Müll halt drin hängt, ja, wo es nicht mehr schön ist. Ja. Und das ist exorbitant, genial, also was schockierend, ja, was da rumliegt. Und die Idee dahinter ist, wenn man jetzt live runtertaucht, da etwas findet, kann man mit Google Lens, kannst du sofort das Produkt scannen und weiß sofort, wer der Hersteller ist. Ja. Wenn jetzt irgendeine Flasche da rumsteht oder rumliegt oder rumschwimmt, dann weißt du, den Hersteller, da geht es jetzt weniger ums Blamen, ja, da geht es mehr darum, hey, was ist die Alternative, warum liegt es da unten, ja, was wäre die bessere Lösung. Und dann könnte man live, es funktioniert alles schon, Leute einladen, also reinschalten, hey, wir sind jetzt da gerade auf 70 Meter Tiefe, da liegt das rum, was sagst du dazu, ja. Das Problem ist nur, wir haben das jetzt einige Mal getestet, wir müssen so viel lachen, ja, dass wir so viel Luft brauchen, ja. Aber dahinter steckt dann, ja, eben, dass die Leute dann selber mitbestimmen können, hey, taucht mal dahin, wir können jetzt da jeden reinschalten, das ist wie ein Live-Übertragungswagen unter Wasser, ja. Und das hat einen anderen Charakter, weil die Leute halt sehen, hey, die tauchen jetzt gerade an dem Punkt, siehst dann auch, auf wo wir gerade sind und können entscheiden, ja, geht mal tiefer, geht mal da rein, geht mal Wrack tauchen und so. Und so nimmst du halt viele Leute mit ins, klar, Virtuelle, aber es ist in Echtzeit, die sonst nie die Möglichkeit hätten, ja. Und dann zeigst du halt wirklich auf, hey, das Zeug liegt jetzt aktuell da unten und wir sind die Verursacher, ja, wir alle. Mhm. Ja.
Wow, spannend, wusste ich nicht. Also, dass ihr da so. Und wann ist das? Habt ihr schon einen Plan für das nächste Projekt?
Ja, das läuft. Also, das ist sowas, das ist aus Spaß entstanden. Das muss es auch bleiben. Die Masken haben wir jetzt extra produzieren lassen in Italien. Das funktioniert alles super. Wenn wir wieder die Muse haben, machen wir weiter. Ja. Das ist jetzt etwas, was. Da müssen die Türen aufgehen. Es ist aus Spaß entstanden. Und das ist, muss man schon ein bisschen sagen, wenn man jetzt da Druck macht. Also, wir waren am Anfang auch so, wir müssen.
Ja.
Und dann verlierst du den Spaß dran, gell? Mhm. Weil es ist jetzt kein Auftrag, das ist aus uns entstanden. Und natürlich hast du auch Gegner, ne? Weil du zeigst Dinge auf, die die Welt ja quasi
nicht
gerne,
sehen will eigentlich. Ja, ne? Ja. Am besten, die bleiben weg.
Aber das triggert mich ja genau. Darum bin ich ja Filmemacher geworden. Mhm.
Da habe ich noch eine Idee für dich. Ich hatte ja mal einen sehr bekannten Taucher hier, Lukas Müller. Ich glaube, ihr solltet euch mal kennenlernen. Auch eine spannende Folge, wo wir der mit Haien taucht. Sozusagen, aber im Grunde mit der gleichen Zielrichtung etwas zu bewegen und zu sensibilisieren an der Ecke. Das wäre vielleicht ein Punkt. Lass uns, ich muss ja ein bisschen auf die Zeit gucken, auch wenn ich gerne jedes Thema noch deutlich tiefer gehen würde. Lass uns mal auf wahrscheinlich das schwierigste Thema gehen, vermute ich fast. Zumindest haben wir uns kennengelernt, als du eine dieser Geschichten erzählt hast, aus deinen Dreharbeiten in den Krisenregionen. Also bist ja immer mal in Regionen unterwegs, wo Stabilität, Sicherheit, Versorgung ja, eher brüchig sind oder gar nicht vorhanden sind, sagen wir mal so. Ne?
Eher Zweiteres.
Eher Zweiteres, denke ich auch. So, also vielleicht mal so ein bisschen am Anfang. Ich denke mal, jeder hat deine Motivation gehört, aber trotzdem, ist es dann journalistische Neugier, künstlicher Anspruch oder ist es der Wunsch, Missstände sichtbar zu machen, in solche Regionen zu reisen, was ja nicht gerade ungefährlich ist?
Das hat sich tatsächlich entwickelt. Also hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich in Kriegsregionen mal drehen würde, hätte ich da gesagt, ich bin ja nicht verrückt und kein Selbstmörder.
Ja.
Das hat viel mit meinem Leben zu tun. Es hat sich mit Mexiko hat sich das rauskristallisiert tatsächlich, dass ich für sowas gebaut bin, weil es war da ein Anschlag geplant und so weiter und so fort. Und dann war Haiti Erdbeben mit über 1 Million Tote und da ist mir klar geworden, okay, bei mir ist scheinbar was anders, dass ich unter gewissen Extremsituationen, wo andere in Panik oder erstarren, muss man echt sagen, dass ich da total analytisch denke. Das ist wie, also innerhalb von Millisekunden musst du entscheiden. Ja. Ja. Und da hat mir ein Katastrophenmanager gesagt, hey, du bist einer der wenigen, der da drin überhaupt funktionieren kann. Gell? Und da musst du dir vorstellen, das ist total rassistisch, ja, aber als weißer Mensch bist du automatisch der Real Doctor. Ja? Ich bin kein Arzt, ja. Hm. Aber die bringen da die Halbtoten scharenweise, ja.
Und helfen sie. Hm.
Ja, und dann geht's halt wirklich, ja, da bist nicht mal im Filmen, ja. Weil ich habe mal ein paar Schweine geschlachtet, ja. Die haben gesagt, das Wissen reicht, ja. Das ist echt krass, das ist Ausnahme. Das ist eine rechtsfreie Situation, ja. Rechtsfreier Staat, der Ausnahmezustand, ja. Das ist Katastrophengebiet. Und da ist mir dann schon bewusst geworden, dass ich erstens gebaut bin dafür, dass ich damit was bewegen kann. Weil die Bilder, die rausgingen, kannst du dir vorstellen, da geht es dann um, wir brauchen 10.000 Schubraupen und 10.000 Bagger. Also da aktivierst du weltweite Allgemeinheit. Ja.
Ja.
Und es ist schon Wahnsinn, was da geht. Ob es am Ende was bringt, was anders, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Haiti steht heute schlechter da als vorher, sage ich mal. Habe ich aber auch prognostiziert, weil die ganzen Eltern sind gestorben. Die Jugendkinder haben sich zu Banden organisiert. Du hörst permanent nochmal Schießereien und habe halt den Kollaps schon damals vorprognostiziert, der jetzt passiert. Was war deine Frage?
Ja, die Frage war im Grunde genommen, was dich da antreibt. Aber ich glaube, das hast du gut berichtet, dass es mal anders war.
Ich muss jetzt schon sagen, dass ich dadurch halt auch gläubig geworden bin, gell, weil du stellst dir halt selber die Frage, hey, für was bin ich auf der Erde? Du siehst so viel Elend, ja. Und warum geht es mir so gut als prädestinierter weißer Europäer, der ja definitiv bin, ja. Kann so viel essen, wie ich will, ja. Das hast du woanders nicht. Ja. Frisches Trinkwasser hast du dort nicht. Geschweige denn medizinische Versorgung. Da hast du nicht einmal eine Notfallnummer. Kannst keinen anrufen. Ja. Und da haben sich wieder ganz andere Projekte draus kristallisiert. Macht Wiederbelebung Sinn, wenn du dadurch nur das Leiden verlängerst? Also hast du ganz andere Fragen zu stellen. Ja. Und bei uns bist du wieder mit anderen Themen konfrontiert, wo im Keller die besten Geräte rumstehen, die einfach nur im Keller in den Kliniken, wo die ganze Welt damit versorgen könntest, ja. Das ist ein Wahnsinn, ja, diese Ungerechtigkeit, mit der hader ich ja tagtäglich, ja. Aber das sind andere Welten, wo man sich halt so bewegt, aber es ist auch gleichzeitig der Reiz. Ich kann sehr gut in allen Welten oder mit allen Welten umgehen, seien es Superreiche, ja, die nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, die verzweifeln auf ihren Yachten, habe ich alles erlebt, bis hin, der nicht weiß, wer heute Nachmittag noch überhaupt überleben kann. Ja.
Jetzt bist du ja da, um Bilder für die Welt zu produzieren, die irgendwas auslösen sollen. Ja. Ne? Jetzt hast du selber gesagt, so ein Trip ist nicht für jeden geeignet. Mhm. Und jeder, der im Katastrophenschutz ist, kann das bestätigen. Ne? Das ist halt was anderes, geht dann um Leben und Tod. In Bruchteilen von Sekunden, da muss man entscheiden, wie bereitest du dich auf sowas vor? Bereitest du dich davor?
Ja, das kannst du, glaube ich, gar nicht vorbereiten. Also was halt schon leicht fällt in dem Moment, wo ich so einen Anruf bekomme, bin ich ja innerhalb von 70 Minuten im Flugzeug, da weiß ich teilweise noch gar nicht, wo es hingeht. Okay. Wenn es ein Katastrophengebiet ist, klar hätten wir es in den Medien, da war dort und dort ein Erdbeben, aber wenn es jetzt Kriegsgebiet ist, weiß ich es meistens nicht. Hörst dann meistens erst in, oder siehst dann erst in Dubai oder in der nächsten Zwischenstation oder in Brüssel, wo es eigentlich hingeht. Wie soll ich sagen, in dem Moment, wo du weißt, da kommt ein Anruf, du weißt, wenn die Tür aufgeht und du aussteigst, ist das eine andere Welt, ja. Und dann ist es nur eine Frage von Minuten bis, ich muss es wirklich so arg sagen, bis die Leichenteile fliegen, ja. Mhm. Und da bist du in einem anderen Modus, ja. Umgekehrt bin ich mal zu einem schweren Autounfall gekommen, vor Jahren in meiner Heimat in Österreich. Das überfordert, oder da hadere ich noch heute dran, weil ich der Einzige war, und dann fing das auch an zu brennen, das Auto, und der ist auch gestorben dann. Das war so in meiner heilen Welt, gell. Und das passiert in der heilen Welt nicht. Ja? Und da ist es aber auch passiert. Da fliege ich ja bewusst rein. Und ich sage immer so, wenn mich Gott wohin schickt, muss ich wirklich so sagen, dann kannst du davon ausgehen, dass vieles nicht in Ordnung ist. Ja? Weil sonst würde es gar nicht hinfliegen.
Ja.
Das Krasse ist halt, ich kann wieder retour meistens. Also bis heute habe ich es immer noch retour geschafft. Nur die Leute müssen wieder vor Ort bleiben. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Ja? Ja. Und wer bin ich? Ich fliege wieder nach Hause und berichte dann drüber. Wer bin ich heute, der hier sitzt und drüber spricht? Ja? Mhm. Aber irgendwer muss es scheinbar machen, aber sonst kommt es nie nach außen. Und das, was immer passiert, so, die Leute fragen mich dann auch im Kino. Ich gebe auch nicht alle Antworten, weil die Antworten weiß ich auch nicht auf alle Fragen, ja. Und die Leute fragen dann mich echt nach dem Kino, hey, Alex, krasser Film, aber was soll ich jetzt machen, ja? Mhm. Und ich sage, ja, vorher habt ihr gesagt, wir wussten von nichts, jetzt weißt du es aber. Mhm. Und jetzt gebe ich die Frage an dich weiter, was machst du denn jetzt? Ja?
Jetzt zieh deine Schlüsse.
Ja, genau. Mhm.
Wie entscheidest du, ob du das machst oder nicht machst? Gibt es da Grenzen?
Bauchgefühl.
Auch gut.
Ja, das ist sofort ein Ja oder ein Nein. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Jetzt warst du ja in unterschiedlichen Konflikten und Kriegsgebieten. Da gab es eine Geschichte und du weißt, welche ich meine. Mhm. Erzähl sie mal, weil ich glaube, sie zeigt sehr gut, wie Grenzen verschwimmen, wie gefährlich es auch für einen selbst ist, für dich und das Team, aber auch, was ihr damit bewirken könnt.
Ja, vieles weiß ich ja nicht. Ne? Also musst du dir vorstellen, das ist läuft viel über, ja, das darf ich gar nicht so sagen, wie das eigentlich dann läuft. Es ist ein Werkzeug, wo man versucht, eine Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Ja? Ich kenne die Situation vor Ort auch nicht. Ja? Mhm. Ich halte das fest, was passiert vor Ort. Ja? Jetzt kann man sich vorstellen, dass das verschiedene Länder sind, in afrikanischen Ländern zum Beispiel, wo es nicht klar ist, wo Kriegsfronten sind. Das ist immer das Schlimmste. Der Ukraine-Krieg, weißt du ganz genau, wo die Kriegsfronten sind. Da gibt es auch den Kriegstourismus, kannst hinfahren, kannst auch buchen und kannst da die Kriegsfronten anschauen. Da gibt es ja. Es gibt Leute, die sich daran aufgeilen, muss man wirklich sagen. Ja. Und das habe ich nie gemacht, weil ich Kriegsfronten war ich nie. Ich bin immer dort, wo Massaker passieren und du weißt nie, wo die passieren, ja, wo irgendein Anschlag passiert. Und das ist unüberschaubar. Ja. Das kann heute Nacht im selben Dorf sein, das kann aber ganz woanders sein und du schaust halt, dass du das irgendwie mitbekommst. Und eine Sache in einem afrikanischen Land war, dass es Hinrichtungslager gibt, von denen ich gehört habe und keiner wusste, wo die sind. Ja. Und da gibt es 9 verschiedene Volksgruppen, die unterschiedlich bauen. Das sieht man an deren Baustile, der einen bauen rund, der anderen eckig und so weiter.
Okay.
Und hatte alle 8 im Kasten.
Ja.
Und 9. war eben ein Zeltlager und fahre halt so lang und sehe plötzlich dieses Zeltlager und bleib stehen und denke mir, jetzt nehme ich das schnell auf, dann habe ich alle, ja. Obwohl ich noch gar nichts im Kasten hatte, also für einen Film viel zu wenig.
Ja.
Und plötzlich höre ich es nur mehr pfeifen links und rechts, ja. Jetzt war ich ja selber bei der Bundeswehr, wir in Österreich müssen ja, die Tiroler sowieso Gebirgsjäger. Ich weiß, wie man das Geräusch vom Schießen kennt, ich, aber ich kenne nicht, wenn du 300 Meter weit weg mittendrin stehst, wie das ist, wenn die Projektile oder die Kugeln um dich herumfliegen. Ja.
Ja.
Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt, ja. Und plötzlich sagt mein Kollege, hey, die schießen auf uns, ja. Ja, ich mache die Geschichte dann lang, kurz. Dann war das dieses Camp, ja, eines dieser Vernichtungscamps oder Foltercamps. Und erst später, Jahre später, 2 Jahre später, deswegen sage ich auch auf LinkedIn immer, hey, das ist komplett wurscht, wie viele Leute deine Geschichten lesen und schauen, ja, wie viele Impressionen hast, das ist komplett egal. Wichtig ist es, dass es die Richtigen sehen. Ja.
Ja.
Und erst 2 Jahre später am Märtyrer-Kongress in Schwäbisch Gmünd, sowas gibt es in Deutschland, ja, alle 2 Jahre ist der, war auch der Sohn der Hamas, ein total interessantes Buch übrigens. Da kam dann in den Nachrichten, hey, hast du gehört von diesem Land in Afrika? Ich nenne es jetzt bewusst nicht.
Ja.
Ich sage, ja, habe ich jetzt gehört, endlich tut sich da was. Ja.
Mhm.
Und da haben sie die ganzen Vernichtungslager, das ist übertrieben, Folterlager, hops genommen, ja, und die Leute halt befreit. Und dann gesagt, ja, endlich tut sich da was. Und die haben halt gemerkt, ich check's nicht.
Ja.
Die haben gesagt, hey, Alex, du verstehst aber nicht, dass die deinen Film gesehen haben. Ja. Und da hat damals, so lief das, der Außenminister Spindelegger, war damals Außenminister in Österreich, hat diesen Film gesehen. Der war nur 7 Minuten. Ja.
Ja.
Und der hat dann am Außenministertreffen, im europäischen Außenministertreffen, den Film halt weitergegeben. Und so kam das alles ins Rollen. Dann war das mit dem Senat involviert und alles Mögliche. Weil da schürfen ja auch kanadische Firmen nach Gold und Silber und alle möglichen Sachen. Mhm. Gell?
Ja.
Da gehen ja Sachen ab. Hey, das ist ja Wahnsinn. Also wenn du alles verstehen würdest, würdest du, glaube ich, tot umfallen. Aber es war halt der Beweis für mich, dass ein kurzer Film 5000 Leute das Leben retten kann, ja. Und ich dachte immer, das werde ich mal im Himmel erfahren, was das Ganze überhaupt gebracht hat, dass ich hier war und Filme gemacht habe, gell. Und das Film ist eine Waffe, das kannst für Gutes, für Schlechtes verwenden, ja. Und ich hoffe, dass ich es immer fürs Gute verwende, ja.
In dem Fall ja mal definitiv, würde ich sagen, auch in den anderen Stellungen, hier ist genau so ein Punkt, also ich finde, das ist Gänsehaut pur, die Geschichte. Ne? Und ich habe sie, glaube ich, 2 oder 3 Mal schon gehört.
Mhm.
Also das zweite Mal definitiv, ich glaube sogar 3 Mal.
Beim ersten Mal habe ich ja selber noch geweint.
Ist ja
auch nicht einfach zu erzählen für mich heute noch.
Kann ich mich erinnern. Und ich glaube, es kann keiner nachvollziehen, der das nicht selbst erlebt hat, was da passiert ist. Ne? Und vor allen Dingen aber, dass es trotzdem was ausgelöst hat. Ja? Auch 2 Jahre später, du hattest es ja selber nicht auf dem Schirm, hast es gerade geschildert. Wie entscheidet man dann, was man filmt oder nicht filmt? Also mal unabhängig von lebensgefährlichen Situationen, wo es nur noch darum geht, überleben.
Ja.
Flucht oder Verstecken oder was auch immer. Aber wie entscheidet man das? Also.
Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht mal so beantworten kann, weil die schönsten Momente habe ich gar nie aufgefilmt tatsächlich, weil es so genial war, wo ich mir gedacht habe, war genial, das kannst du jetzt, kein Mensch kann sich sowas kaufen, ne? Also so ein Erlebnis, ja.
Es erinnert mich immer an Konzerten, wo alle die Kamera hoch.
Ja, genau.
Aber das Feeling ist ja eigentlich, das Konzert zu erleben. Es ist ein schlechtes Beispiel für dieses schwierige Thema, aber so, deswegen kann ich das verstehen, dass man dann vielleicht in der Situation
die Kamera
nicht in der Hand hat. Ne?
Und es sind auch, wenn man jetzt in Kriegs- oder Krisengebieten dreht, ich halte nicht drauf und filme das Elend ab, ja. Das ist absurd, ja.
Ja.
Machst halt Erste Hilfe, ja. Wobei die Frage ist, ja, bringt die Erste Hilfe jetzt was?
Mhm.
Wenn du nicht einmal weißt, ja, wo bringst du es dann hin, ja? Es gibt kein Krankenhaus, ja.
Ja.
Also diese Grundentscheidung, erstmal Leben retten, ja, das ist so generell. Aber es passiert in dem Moment, wo ich die Kamera in der Hand habe, passieren so viele Dinge, ja.
Ja.
Und ich nenne das echt Berufung. Ja. Ich bin dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann passieren die Dinge, die scheinbar wichtig sind, dass ich die im Film habe. Es war ja nie geplant, sowas kannst du ja nicht skripten. Ja.
Ja.
Es gibt kein Drehbuch. Und da, das ist, wo ich mir echt denke, ich habe die Kamera in der Hand, drücke auf Rekord, in dem Moment passieren Dinge. Ja. Wo ich mir denke, das kannst du ja, wie gestaged, ja. Als ob es jetzt für mich extra passiert. Ja. Das ist total absurd, ja. Aber es ist... Wie gesagt, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich denke mal, da führt wer andere Regie. Ja.
Ja. Also, ich sehe das mittlerweile ähnlich und glaube da auch nicht an Zufälle. Ne? So, jetzt habt ihr ja selber um euer Leben, also ihr müsstet ja um euer Leben
filmen. Ja, mehrmals schon.
Was sieht man denn dann auf dem Film? Also, das eure Flucht oder ich will jetzt gar nicht das sozusagen diese Bilder ins Kopf malen, aber ich sage mal so, es muss ja irgendwas auf den Bildern gewesen sein, was den Minister da angesprochen hat.
Ja, genau. Ja, natürlich habe ich das dann schon, also dadurch, dass ich es erlebt habe, war jetzt klar, okay, dort und dort sind die.
Ja.
Und dann kommt eines zum nächsten, dass wirklich wen findest, der nicht vor laufender Kamera, aber so unkenntlich gemacht wurde, bewusst schon bevor du drehst, also ich mache jetzt keine Masken drüber, dass man die Leute nicht erkennt, da verzerre auch nicht die Stimme, weil es gibt Geräte das oder Tools, da kannst du sofort wieder rückgängig machen.
Ja.
Deswegen drehe ich es gleich so. die dann echt zum Plaudern anfangen. Das ist auch wieder Vertrauensaufbau. Und für mich war mal wichtig, okay, das ist Realität, ja. Weil es gibt ja vieles, wo halt, kannst du auch in die Fake News, ist eh tagtäglich Thema. Und wenn du weißt, okay, das ist jetzt Realität, ja, warum schießen die auf mich immer? Das betrifft mich direkt dann auch. Ne?
Ja.
Und dann wird es so hautnah zur Realität, dass du sagst, ja, jetzt, das vertiefen wir jetzt, ja. Dann geht es halt tiefer und tiefer rein, bis die Geschichte halt fertig ist, ja.
Hat das was mit dir gemacht? Also
klar, generell? Das macht immer was. Ja.
Hat das dazu geführt, dass du noch mehr sozusagen dich in diese Region bewegt hast oder in welchen auch immer auf dieser Welt, wo es etwas gibt aufzudecken? Oder
ja,
hat das eigentlich nur deine Arbeit bestätigt, die du vorher schon gemacht hast?
Ja, sowohl als auch, glaube ich. Weil die Erkenntnis war, dass ich tatsächlich für sowas gebaut bin. Sowas spricht sich, glaube ich, rum. Ja. Aber es gibt auch weltweit eine Handvoll Leute, die sowas machen.
Ja.
Und auch so machen, du darfst in die... Also nicht einzugreifen, objektiv zu bleiben, also bleib mal objektiv, wo du selber nicht weißt, was hier eigentlich Sache ist. Ja. Das ist schon mal schwierig, aber ich lasse ja immer die Leute sprechen. Ja. Bei mir gibt es keine Sprecher, das sind immer die Leute, die selbst sprechen. Und es sind halt sehr viele, die dann ein Gesamtbild ergeben irgendwo. Ja. Mhm. Und das, die Endmeinung müssen sich die Leute dann selber machen, ja, und ein Endbild kreieren. Aber... ob es mich dazu beflügelt hat, in dem Moment, wo du weißt, ich bin gebaut dafür, dann weißt du auch, dass demnächst wieder ein Anruf kommt. Ja? Dann kommt das nächste und das war jetzt über 20 Jahre so. Bis Corona eigentlich. Das letzte war im Südsudan noch, vor kurzem. Und wieder bei Massaker und das ist so unübersichtlich. Sudan ist ja permanent in den Medien. Ja? Das ist ja echt Massenhinrichtung, was da passiert. Ja? Ja. Geht halt unter, nicht? Weil halt andere Kriege wichtiger sind und medialer halt besser.
Ich wollte gerade sagen, medial sind
immer Szene gesetzt,
ein paar weniger im Mittelpunkt und es gibt ein Vielfaches davon. Vielleicht an der Stelle, weil ich habe gerade überlegt, eine Brücke zu etwas anderem ist jetzt irgendwie schwierig an der Stelle. Möchtest du einen Appell mitgeben? Ich meine, du gehst ja nicht ohne Grund dahin und riskierst dein Leben. Andere beauftragen dich dafür. Hast du einen Appell an die, die deine Filme sehen oder die sie noch nicht gesehen haben oder die etwas bewegen können?
Das Appell ist, glaube ich, bildet euch eine Meinung, ja. Also das heißt jetzt, wir alle stecken in gewissen Algorithmen fest, ja. Egal, was du jetzt auf YouTube oder sonst wo irgendwo anschaust, wirst du mit dem gefüttert, was du sehen willst, ja. Aber auch mal das Unangenehme hören, ja. Also ich kann jetzt auch nicht mit jeder politischer Partei, ja, schon gar nicht. Aber viel ist ja auch Verschwörungstheorie, das muss man auch sagen. Das kann man ja immer schwieriger trennen tatsächlich. Aber auch mal deren Angst zu hören, was ist denn eigentlich das Grundproblem? Ja? Und einfach mal weiter zu denken als in Legislaturperioden, das würde auch schon mal helfen. Ja? Was ist jetzt wirklich wichtiger für uns als Planet und nicht nur als diese Idee Europa, die ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Ja? Aber Menschen leiden darunter. Ja? Uns geht's gut, aber unser Wohlstand ist auch eben auf sehr traurigen Sachen gebaut, ja. Dadurch geht es Menschen halt nicht gut, ja. Dieses Ungleichgewicht muss man erstmal aushalten. Aber ich kann jedem nur raten, hey, fliegt's mal irgendwo hin, wo man nicht Luxusurlaub oder Cluburlaub macht und schaut euch die Realität an. Klar ist die vor der Haustür, aber das sieht man halt nicht mehr, weil man halt gewohnt ist, wegzuschauen. Aber so mal eine Reise machen, gerade die junge Generation, es gibt ja viele, die mal auf Weltreise gehen und einfach mal wohin fliegen, wo es halt mal nicht so rosig ist, ja. Weil gefährlich ist es überall. Das ist kein Argument, ja. Weil das wird ja immer vermittelt, war das so gefährlich, dahin zu fliegen? Ich habe die tollsten Sachen habe ich genau dort erlebt, wo man sagt, das ist so gefährlich, ja. Also menschlich auch die tollsten Sachen. Menschen mit Haltung, die wirklich dann da sind und einem dann wirklich weiterhelfen, ja. Weil wenn die sagen, hey, wir stehen zu dir, wir helfen dir, egal was passiert, und dann ist aber ein Anschlag auf dich geplant und dann wird es zwar wirklich knapp um dein Leben, dann stehen die da mit den Macheten und holen dich da raus, ja. Weil sie gesagt haben, hey, wir haben dir gesagt, wir stehen zu dir. Ja. Wir wären sofort weg. Jetzt kommt Gefahr, sofort einbunkern, weg hier. Ne? Und das, da habe ich schon viel gelernt, ja, was es wirklich heißt, hey, wir schauen, dass wir gemeinsam da rauskommen. Ja. Und wir haben auch nicht locker gelassen, das muss man jetzt auch sagen, weil während der Intifada war ich auch da zum Beispiel oder eben Anschlag Mexiko und so weiter. Die Touristen waren alle weg, Israel, Intifada zum Beispiel. Die Touristen waren alle weg. Bei uns ging es erst los. Ja. Die haben alle gefragt, hey, was macht ihr hier noch? Und wir haben gesagt, wir bleiben. Ja. Und das war dann auch so, ja. Das ist kein Grund zum Flüchten, ja. Und das hat was mit innerer Haltung zu tun, ja. Weil weglaufen, das ist das Einfachste, ja. Gut, es gibt Szenarien, wo schon mal klar ist, da laufen wir alle weg, ja. Aber generell nur weglaufen permanent, das ist in Europa, glaube ich, sehr verbreitet, leider. Und auch für Dinge einstehen, das haben wir, verlernen wir immer mehr, ja. Einfach zu sagen, hey, das ist nicht okay, was du gerade gesagt hast, es ist im Kleinsten, ja. Und nicht einfach nur schweigen in dem Moment, ja. Diskriminierung, alles Mögliche, das, wenn man Haltung hat, dann kassiert man halt mal eine Ohrfeige oder mal eine blutige Nase, aber man hat wenigstens was gesagt, ja.
Ja. Wem sagst du das? Ich glaube, jetzt spätestens jetzt dürfte eben die Brücke bekannt sein, warum Alex hier um 11:55 ist an der Ecke. So, ich habe ja gesagt, ein Übergang an der Stelle wird schwierig, so oder so. Dann machen wir einfach einen harten Cut, das ist das Einfachste. So einen harten Cut. Du vermittelst ja auch dein Wissen.
Ja.
Und organisierst zum Beispiel Exkursionen in die Arktis. Also
nicht alleine, ja.
Aber nicht alleine, auch. Sozusagen. Ich war da noch nicht dabei, habe aber tolle Bilder gesehen, habe Menschen davon schwärmen gesehen aus dem Freundeskreis. Warum jetzt die Arktis? Also ist das jetzt... Was ist die Idee dahinter?
Die Grundfrage, warum nicht, ne?
Das stimmt. Aber ich gebe den Ball wieder an dich
zurück. Ja, ja. Also die Arktis ist halt schon so ein Ort, so ein rauer Ort. Da hast du halt, also ich wusste bis vor kurzem auch nicht, wo ich nicht dort war, dass es Sturmstärke über 12 gibt. Ja? Da geht es ja 14 bis 17 gibt es da noch. Und 16 habe ich auch schon erlebt. Ich blühe da halt auf. Ja. Also dieses raue, ich meine, ich bin jetzt in Tirol aufgewachsen, in Osttirol, ja, da ist jetzt auch... durchaus raues Wetter und
das ist halt Naturbursche.
Ja, genau. Tiroler Wartel. Und du hast halt echt Sturm, Sonne, Hagel, alle Arten von Schnee. Und das macht ja schon mal was mit einem. Ja.
Hast du jetzt noch nicht so richtig viel davon überzeugt, warum?
Ja, weil, also erstens die Natur, die Abgeschottenheit, ja. Dieses raue Leben, auch wenn was schief geht, ist es nicht ungefährlich. Ich meine, da wird jetzt nichts passieren. Ja, du hast trotzdem, gibt es da Wege raus. Außer es ist ein Sturm, dann ist alles dicht. Aber es macht was mit einem, weil so, es erdet total. Ja. Und ich lebe ja meine Berufung schon lange. Ja. Und mir tut es halt weh, Menschen zu sehen, die nicht in ihrer Berufung sind. Ja. Und da habe ich echt ein Händchen, Leute da reinzuführen. Ja. Weil es gibt viele, die sind versorgt, die haben Sicherheit, die haben einen guten Job oder sind... betreiben Unternehmen, da was gut läuft, viele Angestellte und trotzdem sagen sie, ja, aber es erfüllt mich nicht, ich will das jetzt nicht noch 15 Jahre weitermachen, ja, da muss das noch was anders gehen im Leben. Das sind so die typischen Merkmale, wo ich sage, hey, kommt's mal mit und dann schauen wir mal, was da noch in euch schlummert, weil diese Goldschürfer-Interviews, die eben mache ich immer, ich frage dann wirklich so, für mich ist ja immer normal gewesen, mich interessieren Menschen, ja, ich will wissen, warum machst du, was du machst, warum brennst du dafür, ja. Und dann stelle ich scheinbar offensichtlich Fragen, ziemlich schnell, ziemlich tief, die sonst noch nie wer gestellt hat. Dann fließen meistens Tränen. Ja. Das ist ja nicht die Absicht dahinter, aber plötzlich entdecke ich was, wo ich dann was sage, du solltest eigentlich das und das machen. Und plötzlich fließen Tränen, wo die sagen, hey, das hat doch meine Oma immer mir als Kind gesagt. Ja. Und dann kündigen die meistens oder machen ganz was Neues, wo die sagen, hey, das ist doch das, was er als Kind immer werden wollte. Und plötzlich fackelt da wieder was auf, ja. Wo sie sagen, nee, das stimmt jetzt, das mache ich jetzt, ja. Also du startest da ja nur einen Prozess, ja. Und warum ich mein Wissen weitergebe, ich meine, viel natürlich gebe ja Filmwissen weiter und mache Filmcoachings und Filmworkshops und so weiter. Ich komme aus einer Bergregion, ich hätte mir gewünscht, dass es wen gegeben hätte, der mir das alles mal beibringt, ja. Das hatte ich nie. Und habe halt in Asien studiert, haben wir ja länger in Neuseeland, bei Herr der Ringe und King Kong und so weiter. Und dann in Kanada länger, Amerika und so. Und habe immer von was geschwärmt, wo es immer geheißen hat, nee, wir sind hier in Tirol, ich meine, da bist Spengler, Dachdecker und so weiter, ja, oder Bergführer, Skilehrer und so weiter. Oder steigst in Tourismus ein und gesagt, nee, ich gehe eines Tages in Amerika und werde Filmemacher. Ja. Und das, genau das habe ich durchgezogen. Trotz des Schulsystems in Österreich, ich muss dir mal vorstellen, das hat ja, mir hat ja keiner verstanden. Ja. Und ich hätte mir das gewünscht, dass mir das einmal einer beibringt. Ich musste es mal härter lernen, über viele Fehler, habe es dann studiert auch. Und jetzt, glaube ich, bin ich derjenige, der es halt weitergibt. Ja. Vielleicht bin halt genau ich der diese Person ist. Ja. Jetzt kommen auch fast die Tränen. aber es gibt halt die Sommerakademie, wo ich das unter Kindern und Jugendlichen halt weitergebe. Denen zeigst du einmal, wie das läuft. Ja. Und die haben ja heute die technischen Sachen. Das hätten wir damals ja nur träumen können. Jetzt kannst du mit einem iPhone Dinge drehen, kannst ja Kinofilme machen. Ne?
Hat jeder seine Technik in der Hosentasche. Ne? Vorher hätte sie dafür den ganzen Raum gefüllt wahrscheinlich.
Und unbezahlbar wäre es gewesen. Ne?
Vielleicht sollten wir jetzt das Interview einfach drehen und beenden die Aufnahme und du stellst mir jetzt ein paar Fragen. Mal gucken, wo wir dann heute in unserem Gespräch landen. Mal gucken. Tun wir mal. Wir haben ja öfter die Gelegenheit. Aber Kinder ist, glaube ich, ein gutes Stichwort an der Ecke. Nachhaltigkeit hat das mit Zukunft zu tun. Mich treiben die Kinder und Enkel. Ja, ne? Am Ende sozusagen hatte ich einen guten Change in meinem Leben. Hatte gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber der war sehr gut. Nach 20 Jahren Diktatur kam die Demokratie. Also ein Treiber, der mich treibt und Nachhaltigkeit ist später dazugekommen. Du machst viel mit Kindern. Mhm. Erzähl mal ein bisschen drüber. Du hast ja gerade schon ein bisschen angefangen davon.
Erstens finde ich Kinder super. Ich habe jetzt selber 2. Ich wollte 7 selber haben übrigens. Das schaffe ich auch. Ja, fand das immer cool. Viele Kinder haben.
Was. Wie alt bist du noch?
Ja, das schaffe ich mal jetzt
immer. Frag mal deine Frau noch mal kurz vor. Ja.
Aber ich habe nur einen Bruder und das war mir immer zu wenig. Ich fand das immer cool, so eine Traube zu haben. Ein Gewusel so. Ich bin aber gerne unter Menschen, ja. Und ich finde halt erstens Kinder total lässig. Das ist ein Spiegel, ja. Die sagen eine knallharte Ehrlichkeit ins Gesicht, ja.
Stimmt.
Ja. Und die sagen, du brauchst aber lange zum Aufbauen, ja, stimmt. Und das war ja für mich auch das Zeichen, ich muss wieder reduzieren, ja. Und auch dieses nicht perfekt zu sein, einfach machen, ja. Das ist ja auch so was, ja, ich sehe da ja vieles, wo ich von mir selber, wie ich damals drauf war, man kann ja alles überperfekt machen und professionalisieren, bis es zum geht nicht mehr, bis man die Freude verliert. Und ja, Kinder, da investierst halt perfekt in die Zukunft, ja. Und denen zeigst so simple Sachen, was ja für uns total normal ist. Ja. Mhm. Aber da gibt es halt so viel Mindset mit, so viel Lebenserfahrung. Das hat mit Film am Ende ja gar nichts zu tun. Du gibst denen eigentlich ein Juwel mit oder einmal einen Schulterklopfen. Hey, das machst du richtig gut, mach da mal weiter. Ich zeig dir ein paar Sachen, probier das mal aus und dann gehen die ab wie die Post. Ja. Und ich bin jetzt also ich bin Filmemacher, aber ich habe viele schon gesagt, hey, für dich ist das Kaufmännische ja total, schau mal da die Richtung und so. Ja, das ist einfach so, wie so ein, ich bin jetzt zwar nicht so alt, aber wie so ein Papa, der mal sagt, hey, das machst du gut, probier mal das und das aus. Ja. Weil wir denken ja so in Schubladen, in unserem Schulsystem, es ist schon einiges besser geworden, aber ich hätte mir das viel mehr gewünscht, dass einer sagt, hey, Alex, auf das und das musst du achten, die Tipps gebe ich dir, das ist ein unternehmerischer Rat, so musst du machen. Ja. Hätte ich früher schon gewusst, dass sich Investitionen immer rentieren, ja. Also das sind jetzt kluge Investitionen, ja, wo du sagst, hey, das kann man jetzt eigentlich gar nicht leisten, aber jegliche Investition, die ich getätigt habe, wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich kann ich mir das nicht leisten, das hat sich immer finanziert. Gell? Durch erstens kommt Freude zurück, zweitens lieferst du viel professioneller ab und bist viel schneller und das rentiert sich immer. Gell? Das ist ein simpler unternehmerischer Rat. Ja.
Jetzt tickt der Banker gleich in mir, aber dann zuckt, aber ich gehe zurück zu den Kindern.
Ja, genau.
Wir gehen zu den Kindern und keiner sieht es, aber man hört es hoffentlich da in Strahlen im Gesicht. Jetzt heißt es ja, Kindern eine Stimme zu geben, ein bisschen machtlos zu lassen. Ne? Also Kindermund tut Wahrheit kund, hattest du gerade schon an der Ecke. Was passiert denn, wenn man Kindern wirklich zuhört und sagt, sie können bestimmen, was gesagt wird, gedreht wird, gemacht wird?
Ja, das ist eben die Grundfrage, macht man einen Film über Kinder? Oder machen Kinder einen Film? Und das, glaube ich, kann ich schon gut, weil ich weiß das vorher nicht. Also Thema Inklusion im Kinofilm über Inklusion gemacht. Den habe ich tatsächlich eigentlich ein bisschen aus egoistischen Gründen von mir direkt gemacht, weil ich bin aufgewachsen in einem Schulsystem. Ich hatte nie Berührung mit Menschen mit Behinderung. Ja. Und ich war echt so ein Mensch, der dann automatisch die Straßenseite gewechselt hat, weil ich überfordert war. Ja. Ich wusste jetzt nicht, wie mit umgehen, ja. Und das hat sich sehr gebessert in dem Schulsystem jetzt, ja, dass du einfach damit aufwächst, dass das ganz normal ist, dass es Menschen gibt, die halt gewisse Dinge halt anders machen, länger brauchen, wie auch immer, ja. Und ich habe bewusst diesen Film gemacht, also ich wurde angefragt und sofort ja gesagt, eben um mir selber diese Barriere runterzubrechen, ja, weil ich möchte nicht mehr die Straßenseite wechseln, ja. Und das habe ich geschafft, ja. Da habe ich mich jetzt jahrelang damit intensiv beschäftigt, auch über ein Jahr lang gedreht. Und das ist das, was ich jedem raten kann, ja. Also was hindert, raus aus der Komfortzone, sagt man ja so schön. Ne? Also mach jeden Tag etwas, wo du sagst, da verlasse ich jetzt meine Komfortzone, ja. Es kann nur besser werden, ja.
Ist es die Botschaft, die wir als Erwachsene von Kindern lernen können? Oder was würdest du aus deinen Dreherfahrungen mitgeben wollen an Erwachsene? Ich meine, wir haben, viele haben Kinder, aber ja, ob wir immer zuhören, ist eine andere Frage.
Ja, wir waren ja selber mal Kinder, ne? Und damals haben wir uns gefragt, warum werden wir nicht ernst genommen, ne? Wir hatten ja auch gute Ideen. Jetzt sind wir beide älter, dann kommst halt drauf, ja, gewisse Ideen waren jetzt wirklich nicht so klug, ne? Dieses Grundproblem ist ein politisches, weil, rechne es mal hoch, die Jugend hat heute keine politische Macht, ja. Der Großteil unserer Gesellschaft ist älter, sind Rentner, und es ist die höchste politische Kraft in unserem Land. Die entscheiden eigentlich, was im Land passieren wird, ja. Es gibt natürlich andere Konzepte, die man mal denken könnte, was wäre, wenn man jetzt das Durchschnittsalter, weiß man ja, eines Menschen, was ist, wenn deine Stimmgewichtung sinkt mit dem Alter? Weil die Jugend von heute kann politisch wenig bewirken. Das sind zu wenige, ja. Selbst wenn du das Alter runterdrehst, ja. Muss man auch fragen, ist es klug bei dieser Social-Media-Verseuchung, wenn man das Alter runterdreht, ja?
Ja.
Weil das ist schon, wird jetzt eh heiß diskutiert, ja.
Aber sehr heiß
gerade. Ich schweife jetzt wieder aus. Aber mal Kindern wirklich sprechen lassen, weil die echt was zum Sagen haben und die haben ja auch Pläne, ja.
Ja.
Und das ist interessant, jetzt kommen wir wieder ins Ausland, Kriegsregionen. Da frage ich immer die Jugend, was sie so werden will, gell?
Ja.
Und die träumen sofort Pilotin, Schaffner, Ärztin, alles Mögliche. Und dieselbe Frage hier in Europa, keine Ahnung. Ich warte mal ab, keine Ahnung, wird schon kommen. Und das hat damit zu tun, rein theoretisch können wir alles werden. Wir zwei könnten heute entscheiden, wir wären Astronauten, ja? Legen wir 140.000 Euro am Tisch, wären wir in ein paar Wochen wären wir im Orbit, ja. Kannst du jetzt alles kaufen, ja.
Ja.
Und das ist einfach so, man könnte alles werden, beherbergt gleichzeitig, ich muss mich zu nichts entscheiden. Und ich glaube, dass die Jugend da vieles an Feuer verloren hat oder vieles an Optionen offen lässt und glaubt, man muss sich nie entscheiden. Weißt du, was ich meine?
Kann es aber nicht daran liegen, dass das vielleicht auch an uns Erwachsenen liegt. Dass wir reden über Krisen, Probleme, Zukunft ist gerade gar kein Thema.
Ja, klar.
Und ehrlicherweise,
es kann nur schlechter werden.
Es wird immer schlimmer, es wird eigentlich immer nur schlimmer. Ne?
Genau.
So, du nimmst ja jemanden auch irgendwie die Träume, wenn du sagst, Zukunft ist nicht. Ja. Musst du gucken, dass du durchkommst.
Bei uns hat ja, fällt mir nur gerade spontan ein, ja. Bei uns hat ja jeder, in der Bergwelt halt, hat jeder einen Führerschein. Das war gar kein Thema, den Führerschein nicht zu haben. Jetzt lerne ich immer mehr Jugendliche kennen, die sagen, ich mache gar keine mehr, das tut der Umwelt nicht gut.
Mhm.
Und das ist ein Denken, das kenne ich gar nicht, gell?
Ja.
Aber das sind so Aussagen, wo ich mir denke, hey, hoppla, so falsch ist es gar nicht, ja? Die diskutieren Mobilität ganz anders, ja? Und ich glaube, das ist das, wo man eben Kinder, Jugendlichen zuhören kann, weil die haben schon Ideen, ja? Weil die sagen alle, hey, was hinterlässt ihr uns da für einen Wahnsinn, ja?
Ja, ja, definitiv. So, lieber Alex, wir kommen immer mehr ins Plaudern, habe ich so das Gefühl, ne? Wir werden so richtig warm, merke ich gerade. Wir müssen gleich direkt
eine
zweite Folge machen heute. Aber eine Frage habe ich noch, oder? Und wir haben gerade, Zukunft war gerade das Thema. Lass uns mal in die Zukunft gucken mit deinen Erfahrungen, die du gerade alle geschildert hast, und das ist ja nur ein Teil, da kommen ja noch eine Menge mehr dazu. Gehen wir mal 10 Jahre weiter. Welche Geschichte würdest du dann gerne rückblickend erzählen wollen?
Über mich oder generell?
Ich würde sagen, lass uns mal generell, aber du kannst doch gerne dich da integrieren, logischerweise.
Also rückblickend, das sage ich mir jetzt schon, zu der Zeit, wo ich Filme gedreht habe, war das echt noch ein Beweismaterial. Es gibt jetzt mehr und mehr die Richtung, also mir wurde ja alles gestohlen vor einiger Zeit. Und das ist so, die Begründung ist, du bist Filmemacher, du hättest alle Tools, ich meine, die habe ich ja wirklich, und das Know-how auch, dass ich alles faken kann. Ja. Das Wissen habe ich, das Können habe ich auch absolut. Und dadurch wird Film nicht mal als Beweis zugelassen vor Gericht. Ja. Und die Richtung geht es, ja.
Ja.
Und jetzt mache ich da aber auch ein schauriges Bild, ja, weil ich glaube, am Ende wird keiner mehr wissen, was eigentlich die Wahrheit war. Du kannst dich an den Breivik erinnern, der auf der Insel da die Kinder erschossen hat. Da hat er sein 1400-seitiges Manuskript veröffentlicht. Und das fand ich damals clever, weil Anonymous hergegangen ist und hat 100 Verfälschungen veröffentlicht gleichzeitig. Jetzt wusste keiner mehr, was das Original ist. Ja. Das fand ich clever. Aber das ist gleichzeitig eine Methodik und eine Waffe, wie du falsche Informationen in die Welt setzt. Und du musst es einfach über die Masse machen. Und über KI kannst du das so dermaßen schnell über Masse viele Informationen verbreiten, dass du als Journalist oder wie auch immer gar nicht mehr die Möglichkeit hast, die Wahrheit rauszufinden. Und das ist etwas, wo ich mir jetzt 10 Jahre rückblickend denke, Gott sei Dank habe ich es genutzt alles.
Ja.
Das Werkzeug zu nutzen. Film wird nicht aussterben. Das ist so wie Schellackplatten. Das wird bleiben. Aber ich habe halt noch echtes Handwerk gemacht. Und das wird auch wieder kommen. Weil es kommt auch der Offset-Druck wieder. Es kommt alles, was du mit Händen und haptisch machst, wird einen totalen Erfolg erleben. Ja. Weil die Leute haben satt und das wird bald passieren. Jetzt kommt man in den KI-Peak rein, ja, weil alles KI generiert wird, ja. Alles wird fake. Die Leute sehnen sich wieder nach echten Menschen. Ja. Das ist nach Corona auch passiert. Die Leute haben wieder Bock auf echte Begegnungen. Ja. Und jeder Trend und jeder Trend hat einen Gegentrend. Und da sehe ich total hoffnungsvoll in die Zukunft.
Sehe ich ehrlicherweise auch so. Und dann ist 100 echt entscheidend. Und da, wo die KI, glaube ich, Dinge verfälschen kann, kann sie auch rauslesen, was verfälscht wurde. Also ich bin da optimistisch, auch wenn es vielleicht gerade nicht so wirkt.
Ja.
Dann lassen wir den Optimismus stehen, mein Lieber. Ich kann dir aber, wie allen meinen Gästen, erspare ich dir nicht die 5x5 an der Stelle. Also einfach kurze Antwort oder kurze Ergänzung des Satzes. Also die 5x5 mit Alex De Vito. Ich stehe für
Haltung.
Nachhaltigkeit heißt für mich
kaputtes Reparieren.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Nach Öl bohren?
Nach Öl bohren. Hat man noch nicht, hat man definitiv noch nicht. Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Warum ich das eigentlich alles mache?
Dann darfst du die Frage jetzt auch sehr gerne beantworten und ich bin gespannt.
Weil mich Gott dazu berufen hat.
Jetzt hast du mir gesagt, du kommst nicht auf den Punkt. Das war, glaube ich, die schnellste 5x5-Runde, die ich je hatte. Also definitiv.
Ja, ist es so?
Das ist definitiv so. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Alex, erstmal besten Dank an dich. Toll, dass du da warst. Ich glaube, da ist heute einiges an Gänsehaut und Emotionen im Spiel gewesen. Und ich hoffe, wir haben zum Schluss den positiven Bogen, ja. So wie 5x12 das will, hinbekommen. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn eine Kamera Verantwortung übernimmt mit Alex. Alex zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht abstrakt ist. Sie beginnt bei Wasser, sie führt uns in die schwierigsten Regionen der Welt und das waren nur einige wenige Beispiele und endet mit der Frage, welche Chancen Kinder morgen haben, welche Zukunft wir ihnen geben. Danke, dass du deine Erfahrung, Zweifel, Hoffnung, Emotionen und wir haben heute wirklich sehr stark in dich reingesehen, geteilt hast, lieber Alex, danke dir. Wenn ihr mehr über Alex erfahren wollt, folgt ihm auf LinkedIn oder uns. 5x12 war das heute, 5x12, langsam. Erzählen, was wirklich wirkt. Und ich denke, Film wirkt. Alex hat das heute gezeigt. Jetzt auch auf YouTube uns gern folgen, teilt die Folge, diskutiert mit uns im Netz weiter, schreibt es in die Kommentare. Veränderung beginnt oft dort, wo jemand sehr genau hinsieht, so wie Alex. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war 5x12.
Danke.